Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
4. Etappe, 4 Berge und 40 Grad im Schatten. Der Weg nach Foix hat den Fahrern einiges abverlangt. Es bildete sich früh eine große Spitzengruppe, darunter auch Nico Denz und Jan Tratnik vom Team Red Bull Bora Hansgrohe. Doch am Ende trotzt Mats Pedersen den Bedingungen am besten und gewinnt die Zielankunft im Sprint. Der Norweger Torstein Tränn sichert sich zudem das gelbe Trikot, nachdem das Peloton das Ganze heute kontrolliert hat. Ja, wir schauen wie immer auf das ganze Geschehen mit unserem Teammanager vor Ort und dafür begrüße ich wie immer Ralf Denk.
Hallo, schönen guten Abend nach Rosenheim.
Ja, du sagst es schon, guten Abend. Wir sind heute einen Ticken später dran, was mich gleich zu 2 Fragen bringt. Gestern schon der lange Transfer und wo erwische ich dich heute, dass wir jetzt doch einen Ticken später aufnehmen als gewohnt?
Ja, gestern haben wir den Podcast vorm Transfer gemacht, aber heute war so miserables Internet beim Zieleinlauf, dass es eigentlich unmöglich war, heute zu telefonieren, zu sprechen. Und deswegen haben wir jetzt den Transfer zuerst erledigt. Wir sind gerade im Hotel angekommen. Und mein erstes To-Do ist der Podcast jetzt.
Das ehrt dich, Ralf. Die Hörer werden es definitiv verzeihen. Und ja, wenn es nicht geht vor Ort, weil die Verbindung zu schlecht ist, dann machen wir es ein bisschen später. Da sind wir flexibel. Hauptsache, ihr bekommt etwas zu hören. Zweite Frage, die ich von gestern noch aufholen muss, ist die Frage eines Hörers gewesen. Der hatte gemeint, Tim van Dijk sah am Anfang der Etappe nicht allzu gut aus. Gestern hast du gemeint, du hast noch nicht mit ihm sprechen können. Gab es da noch ein Update oder kannst du dazu was sagen?
Nee, also alles in Ordnung. Klar, er hat jeder gestern zu kämpfen gehabt. Nach den 2 harten Auftaktsetappen, Samstag und Sonntag. Aber es ist alles in Ordnung und kann seine Arbeit hier im Rennen machen. Also kein Grund, dass man besorgt sein muss.
Wunderbar. Also Entwarnung vom Teamchef. Ja, Ralf, dann lass uns auf die heutige Etappe schauen. Wir haben es gestern schon angesprochen, die Ausreißer waren heute dabei und das sehr, sehr früh. Es haben sich 35 Mann vorne formiert und mit dabei hattet ihr 2 Leute, Nico Denz und Jan Tratnik. Nimm uns da gerne mal mit. Das war genauso geplant oder hat sich mehr oder weniger so ergeben?
Die Rennsituation ist genauso eingetroffen, wie ich sie gestern vorhergesagt habe. Große Gruppe wird um den Tagessieg kämpfen und gegebenenfalls wird das gelbe Trikot, das wo ja gestern noch bei Tadej Pogacar oder der das getragen hat, nicht um Biegen und Brechen verteidigt werden. Und genau so ist es gekommen. Es war suboptimal für uns. Wir waren mit Nico Denz und Jan Tratnik in der großen, über 30 Mann starken Ausreißergruppe vertreten. Wir hätten uns gewünscht, Maxim van Gils ist dabei. Es war auch unser ganz klares Ziel heute Morgen bei der Besprechung. Nur, man sieht halt auch, es ist kein Wunschkonzert hier. Wer kann fahren und wer kann nicht fahren? Maxim van Gils hat eine sehr ähnliche Etappe wie heute beim Kriterium du Dauphiné vor 3 Wochen gewonnen. Er war bei den Buchmachern heute einer der Top-Favoriten für diese Etappe und keiner wollte ihn dabei haben. Und deswegen war es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben das jetzt auch gerade nochmal auf der Rückfahrt nachbesprochen. Immer wenn ich den Arsch gehoben habe, habe ich 10, 20, 30 Leute an meinem Hinterrad gehabt. Also für ihn war es eigentlich unmöglich, heute in die Gruppe zu gehen. Da hatten viele was dagegen und deswegen war er heute nicht dabei und deswegen ist das Ergebnis vielleicht auch nicht so gekommen, wie wir uns das erhofft haben.
Okay, das heißt, der Plan war ein anderer. Ihr habt aber reagiert. Jan Tratnik ist beim vorletzten Berg vorne weggefahren. Was war da die Idee dahinter? Irgendwie die 2 Leute nutzen, wie man sie eben hat, dass er vielleicht wegkommt und wenn nicht, dass Nico Denz dafür noch mehr Kräfte hat? Oder was war da der Plan?
Das Team Lidl-Trek war mit 3 sehr starken Fahrern da vorne vertreten. Und vor allem mit dem Sieger Mats Pedersen. Mats Pedersen zu schlagen im Sprint, unmöglich. Deswegen war die letzte Hoffnung, das Heil in der Flucht. Und das hat Jan Brabnik versucht. Leider Gottes hat er den Matthias Watschek dabei gehabt von Lidl Trek. Der hat aber keine Führungsarbeit gemacht. Das heißt, er hat den Großteil der Führungsarbeit alleine machen müssen. Und somit war es ein Versuch. Aber es war schlussendlich auch ziemlich aussichtslos, weil zu wenig mit Jan Trabnik mitgefahren sind, als er attackiert hat. Und dann eben auch keine Harmonie in der Drei-Mann-Gruppe, weil eben der Matthias Watschek von Lidl Trek auf seinen Kapitän quasi gewartet hat, die Führungsarbeit verweigert hat. Und somit war es eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Aber man muss es probieren. Wenn man nicht probiert, wenn man im Sprint auf die Ziellinie fährt mit Mats Pedersen, dann weiß man, dass man wahrscheinlich nur Zweiter wird. Und deswegen kann ich sowohl Jan Trabnik als auch Nico Denz, der wo dann der zweite Fahrer in der Spitzengruppe von uns war, der wo am finalen Berg gekämpft hat wie ein Löwe gegen die starken Mittelgebirgsfahrer. Leider Gottes hat er den Anschluss nicht ganz halten können, aber auch ihm aus Flachland oder aus Rolleur kann ich ihm keinen Vorwurf machen, sondern mehr war einfach für die beiden heute in der Spitzengruppe für uns nicht drin.
Ja, was passiert, wenn man mit Mats Pedersen auf die Zielgerade kommt, haben wir heute eindrücklich miterlebt. Er ist nicht mal aus meiner Sicht den perfekten Sprint gefahren, weil er recht früh angetreten ist, aber da war einfach gar keine Chance für jemanden am Hinterrad zu bleiben. Weil du es gerade gesagt hast, da wurde dann keine Führungsarbeit gemacht von Lidl Trek, weil sie eben zu dritt waren und wussten, sie haben Mats Pedersen. Das ist eine valide Taktik und clever, oder? Würdest du sagen, sie haben alles richtig gemacht und heute wirklich alles reingeworfen? Oder sagst du, okay, ein bisschen Unterstützung hätte man vielleicht doch gerne gehabt?
Nee, wir hätten das, wenn die Rolle umgedreht gewesen wäre, genauso gemacht. Es ist halt mal sind grausame Mythen oder taktische Spielchen, die wo man im Radsport spielen kann. Sie sind auf Sprint gefahren, die Jungs von Lidl Trek. Sie haben einen klaren Plan gehabt und deswegen muss ich Ausreißergruppen absichern. Das haben sie mit Watschek gemacht, aber sie sind halt nicht mitgefahren. Das ist üblich. Und deswegen sind wir ihnen auch nicht böse und sie haben heute verdient gewonnen.
Alles klar. Dann noch ein Satz zum neuen Träger des gelben Trikots. Thorstein Tränen vom Uno X Mobility Team. Kannst du was zu ihm sagen? Er hat eine Historie gehabt, hat eine Krebsdiagnose bekommen, jetzt für ihn im gelben Trikot. Zwei Fragen dazu. Einmal für ihn wahrscheinlich eine Riesengeschichte und zum anderen sah es aber auch so aus, als hätte Pogacar nicht unbedingt Lust, das noch die nächsten 3 Wochen zu tragen, sondern durchaus gewillt, das mal abzugeben.
Ja, wie eingangs erwähnt, es war die Strategie von Tadej Pogacar und von seinem Team, das Trikot nicht bis ins Letzte zu verteidigen. Das haben sie nicht gemacht. Dass es jetzt Thorstein Tränen, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, trägt, freut mich, weil erstens hat er letztes Jahr in der Vuelta schon längere Zeit das Führungstrikot getragen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er ist da erfahren. Zweitens, er hat wirklich Krebs gehabt und das in einer Karriere. Das ist nicht so einfach, das alles zu verarbeiten und dann zu regenerieren und dann wieder zurückzukommen. Also sicherlich ein großartiger Kämpfer, obwohl ich ihn nicht persönlich kenne. Und dann ist ein norwegisches Team, wo nur Norweger und Dänen fahren. Also die nehmen quasi keine Ausländer, außer die beiden Nationen. Hat einen großen Nationalstolz, das Team, Richtung Norwegen, Richtung Dänemark. Ist erst im ersten Jahr jetzt in der World Tour, sind letztes Jahr aufgestiegen und natürlich für das Team ein großer Erfolg, das gelbe Trikot jetzt zu tragen. Ich kenne den Manager Thor Hushovd persönlich, ich freue mich auch für ihn. Und großartige Sache und auch von solchen Geschichten profitiert der Radsport.
Ja, wenn man da jetzt sieht, 8 Minuten vorne weg, er ist ein großer Kämpfer, also wohlgemerkt 8 Minuten auf Tadej Pogacar, dazwischen haben sie auch noch 2 gesetzt, aber ist das so viel, dass man sagt, das ist alles im Rahmen, alles gut oder vielleicht doch gar nicht so wenig?
Das Polster wird jetzt mal einige Etappen halten, also das würde morgen ist, kommen wir gleich noch dazu, ist vermutlich der erste Sprint. Aber ich glaube, dass die 8 Minuten sogar auf der Tourmalet-Etappe Bestand haben werden Und ich rechne jetzt nicht, dass Träger des gelben Trikots unter den Top 5 in Paris ist, aber er wird das Trikot schon einige Tage tragen.
Wunderbar, das werden wir uns anschauen. Ralf, ich brauche noch ein, zwei Sätze zu dem, was da bei euch abgeht. Ich meine, es sind brutale Hitzewellen. Ich habe gesehen, 40 Grad waren auf vielen Thermometern angezeigt. Die Fahrer sind dementsprechend gezeichnet. Ich habe auch noch in einem Interview gehört von Nico Denz, dass es sogar eine Strafe für euch gab, wegen Verpflegungsbeutel anreichen, wo es nicht erlaubt war und das trotz der Hitze. Sag mal, was ist denn da los? Das sind schon extreme Bedingungen, oder?
Ja, also in der Tat ist es sehr, sehr warm. Normal darfst du die Beutelchen, die wo vielleicht der ein oder andere kennt, wo Flaschen drin sind, wo auch Riegel drin sind, Gels drin sind, nur in bestimmten Feed-Zonen reichen. Du darfst die Beutel eigentlich nicht aus dem Auto reichen. Jetzt bei der Hitze sind die Beutel oftmals auch noch vollgepackt mit Eis, wie man das bei uns auch an der Tankstelle kaufen kann. Dieses Eis ist gepackt in Damenstrümpfe und die Damenstrümpfe, die lassen dann die Kälte, das kalte Wasser durch und das legt man sich ins Genick während dem Fahren. So kühlt man quasi die Körperkerntemperatur runter. Und ja, wir haben diese kleinen Säckchen oder Taschen aus dem Auto gereicht. Das darf man nicht, das darf man nur von außen, vom Straßenrand in die gewissen Zonen. Dafür hat es eine Strafe gegeben. Dann ist sowieso die Regel aufgehoben worden von der UCI und vom Organisator hier, weil einfach das gängige Praxis war bei allen Teams und keiner hat sich ans Reglement gehalten. Jeder hat nur das Interesse gehabt, quasi seine Rennfahrer bestmöglich zu kühlen. Ob wir die 500 Schweizer Franken wieder gutgeschrieben kriegen, ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht.
Das muss sonst in der Teamkasse wahrscheinlich bei einigen Teams drin sein, wenn ich weiß, das haben jeder gemacht.
Ja, genau.
Na gut. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, falls es tatsächlich noch extremer wird? Ich habe von Florian Lipowitz davor gehört, auch die Fahrer besprechen sich natürlich untereinander. Habt ihr als Team Möglichkeiten, da einzuwirken, sei es andere Startzeit, Streckenverkürzungen etc.? Ist sowas denkbar die nächsten Tage oder wie siehst du das?
Ja, es gibt eine Fahrergewerkschaft. Die Fahrergewerkschaft steht zusammen mit der Teamgewerkschaft in Kontakt mit dem Ausrichter und mit dem Weltverband, der das Reglement kontrolliert hier, das festgeschriebene Reglement. Und natürlich gibt es ein Schlechtwetterprotokoll. Es gibt aktuell noch kein Hitzeprotokoll. Vielleicht wird es irgendwann mal eingeführt und man muss sehen, was dann die Maßnahmen sind. So von heute auf morgen was zu ändern, zu verkürzen oder die Startzeiten zu verlegen, da hängt natürlich ein wahnsinniger Rattenschwanz dran. Da hängt die Logistik der Teams dran, da hängen aber Übertragungszeiten im Fernsehen dran und. Also das kann man, glaube ich, nicht von heute auf morgen ändern. Ob man das dann mal mittelfristig, langfristig ändert und überlegt, das ist, glaube ich, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das während der Tour de France zu diskutieren. Jetzt kann man eigentlich fast nur hoffen, dass es vielleicht ein Stück weit kühler wird und dass man eine perfekte Cooling-Strategie hat, quasi für die Rennfahrer. Weil eins muss man ja auch wissen, das Kühlen ist ja nach dem Zieleinlauf nicht vorbei, weil der Körper ist so überhitzt, und der muss ja dann quasi, um den Regenerationsprozess einzuleiten, auch gekühlt werden. Und das heißt, die Zimmer, wo die Rennfahrer schlafen, müssen klimatisiert werden. Wir haben nochmal zusätzlich unsere eigenen Klimageräte dabei. Es werden nach dem Rennen Eisbäder genommen, um einfach den ganzen Organismus, den ganzen Körper nochmal runterzukühlen. Neben dem ganzen Cooling-Strategie, was wir sowieso schon während dem Rennen haben. Also es ist ein enormer Aufwand, auch für das Personal, ein extra Aufwand. Aber da tun wir das Maximale, was möglich ist, um eben den Rennfahrern das Leben so gut wie es geht zu erleichtern.
Ja. Da darf ich schon mal anteasern, wir werden darauf nochmal zurückkommen, was nicht nur ihr alles macht, sondern vielleicht auch, wie man die Fahrer etc., wie die sich darauf vorbereiten. Da steckt jede Menge dahinter, würde jetzt aber zu weit führen, zumal ich noch über eine Sache sprechen möchte, die bekannt gegeben wurde, nämlich, dass Jai Hindley langfristig, wie es heißt, bei euch verlängert hat. Kannst du dazu etwas sagen? Es kommt ja jetzt direkt, während er die Tour de France fährt für euch. Er hat gesagt, ihr seid wie eine zweite Familie für ihn geworden. Er hat den Giro 2022 für euch gewonnen. Er ist ein Typ, der für euch einer der wichtigsten Fahrer geworden ist, oder?
Ja, und zwar aus mehreren Blickwinkeln. Erstens einmal immer noch großen Respekt und auch Dankbarkeit für seinen ersten Grand Tour-Sieg für das Team. Er hat 2022 den Giro Italia für uns gewonnen. Wir haben noch nie eine dreiwöchige Rundfahrt zuvor gewonnen. Er war der Erste, Primož Roglič war dann 2024 der Zweite, der die Spanien-Rundfahrt für uns gewonnen hat. Aber das war schon ein Meilenstein in der Teamgeschichte. Dann ist er einfach menschlich ein wahnsinnig guter Typ, auf den man sich zu 100% verlassen kann, der seinen Sport liebt und der wo immer alles gibt. Und dann ist er natürlich auch noch mit Talent gesegnet, wo wir sehr wenige auf der Welt haben. Gell? So eine Grand Tour zu gewinnen, letztes Jahr bei der Spanien-Rundfahrt Vierter zu werden, dieses Jahr am Giro Italia Dritter zu werden, das sind schon sehr, sehr gute und großartige Ergebnisse auf dreiwöchigen Rundfahrten. Und er ist auch flexibel einsetzbar. Er kann sowohl als Kapitän fahren oder aber als Helfer fahren. Und das gibt's auch nicht so oft, die wo quasi zwei Rollen erfüllen können. Und deswegen haben wir mit ihm vereinbart. Und das freut mich auch, dass er sich da auch daran gehalten hat. Er fährt den Giro Italia. Er wird vorher, auch wenn er Angebote von anderen Teams bekommt, nichts unterschreiben. Und wir sprechen nach dem Giro Italia. Das haben wir gemacht. Und das hat auch nicht lange gedauert. Und dann hat man sich die Hand gegeben. Und jetzt geht's die nächsten Jahre weiter.
Du sagst es schon, die nächsten Jahre, wer schon häufiger reingehört hat oder auch die jeweiligen Mitteilungen dazu liest, weiß, ihr macht immer keine genauen Jahresangaben. Trotzdem muss ich fragen, langfristig sind auf jeden Fall mal mehrere Jahre.
Es sind mehrere Jahre und es gibt auch einen Grund, warum dass wir das nicht machen, weil im letzten Paragraph von den meisten Verträgen steht drin, beide Parteien vereinbaren über den Inhalt stillschweigen und auch die Vertragslaufzeit ist ein Inhalt des Vertrages und deswegen rede ich nicht drüber.
Alles klar. Er wird euch dennoch noch eine Weile helfen, unter anderem auch morgen, auch wenn es da für mich auf den ersten Blick, du hast es vorher auch schon angedeutet, nach nicht vielen Herausforderungen aussieht, sondern eher für eine Chance für die Sprinter, die wahrscheinlich, gut, jetzt mal Pedersen heute ausgeklammert, das ist so ein Hybridmodell, aber die anderen reinrassigen Sprinter lechzen doch wahrscheinlich auf eine Chance morgen, oder?
Absolut. Und die haben es wirklich nicht einfach gehabt bei der diesjährigen Tour de France. Die haben einen hammerharten Auftakt gehabt. Die haben das schwere Mannschaftszeitfahren absolvieren müssen. Die haben die schwere Barcelona-Etappe am Sonntag absolviert. Die haben gestern gelitten. Entschuldige das Wort, wie Schweine. Die Sprinter, weil das war mega, mega hart. Und einige sind erst ganz kurz vor Kontrollschluss gestern reingekommen. Und heute wieder nichts für sie und morgen höchstwahrscheinlich der erste Sprint. Und ich glaube, die Mannschaften, die wo sich da was erhoffen, die werden alles daran setzen, dass es auch einen Sprint gibt. Das heißt, dass keine Ausreißergruppe zum Ziel kommt, sondern dass wirklich das geschlossene Feld auf die Zielgerade morgen einbiegt und dann wird der schnellste gewinnen.
Heißt für euch Remco und Lipowitz beschützen und schauen, dass ihr gut mitkommt oder habt ihr irgendeinen Auftrag?
Wir haben definitiv einen Auftrag morgen. Man darf das nie sagen, man hat im Rennen keinen Auftrag, weil man kann jeden Meter hinfallen und man muss immer fokussiert bleiben und konzentriert. Aber primär sind wir morgen froh, wenn die 3-Kilometer-Marke, wo quasi die Zeit genommen wird für das Gesamtklassement, erreicht ist, wenn wir bis dato in keinen Stürzen verwickelt waren. Und dann hoffen wir morgen, dass es für uns ein sturzfreier und relativ angenehmer Tag wird, weil die große Pyrenäen-Etappe am Donnerstag, die wartet schon.
Wunderbar. Und auch da werden wir wieder miteinander sprechen. Für heute erstmal vielen Dank und einen schönen Abend nach Frankreich.
Sehr gerne und schöne Grüße und auch einen schönen Abend zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.